Das ist der Podcast Venedig hören und lieben. Venedig ist eine einzigartige Bühne. Nicht nur für Filmklassiker wie Wenn die Gondeln Trauer tragen, James Bonds Casino Royale oder Donna Leons berühmten Commissario Brunetti. Diese Kulisse für entspannte Genussreisende hörbar zu machen, ist Ziel dieses Podcasts. Ich bin Birgit Eschbach, der Legende nach Made in Italy, und ich habe mich als Teenager unsterblich in die Lagunenstadt verliebt. Ich bin regelmäßig in Venedig, am liebsten im Winter und mit einer nicht enden wollenden Sehnsucht nach der Melancholie der Serenissima. Mit meinen Gästen und Venedig-Kennern lade ich dich ein, Slow Traveling in Venedig für dich zu entdecken. Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen von Venedig hören und lieben, ich freue mich riesig auf eine neue Folge mit euch. Es hat ein bisschen gedauert, dafür liegt die Ferienzeit vor uns. Wir nehmen auf im März, strahlen aus im März, und die Vorbereitungen für den Sommer sind da, und deswegen sprechen wir heute über das Thema Ferien in Venedig. Also genauso, wie das Thomas Mann schon gemacht hat. Und mit wem könnte ich das besser besprechen als mit dem Ferien, dem Strandfan, dem Italien-Fan und ich glaube auch ein kleines bisschen Thomas Mann-Fan, Stefan Maywald. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
Hallo Birgit. Ja, freut mich riesig, hier zu sein, mit dir über Venedig zu sprechen. Am besten wäre es natürlich, wir könnten Thomas Mann selbst befragen. Das ist leider schon längst nicht mehr möglich. Du hast recht. Ich bin ein großer Thomas Mann-Fan, bin es geworden. Als junger, dummer Mensch fand ich ihn viel zu anstrengend. Das ist ja großer Quatsch. Ich empfehle als Einstiegsdroge immer Mario und der Zauberer. Spielt im Sommer am Meer.
Ist in Italien.
Lang, in Italien. Ist 100 Seiten lang. Ja. Ist schnell weggeatmet. Und zeigt schon, wie großartig Thomas Mann ist und was er selbst auch für ein großer Fan des Meeres war.
Ja, ja. Da hast du recht. Und du hast, das ist ein guter Tipp, mit Mario dem Zauberer anzufangen und nicht mit dem, was wir in der Schule alle gemacht haben, mit den Buddenbrooks oder mit Felix Krull, ne?
Oder mit dem Zauberberg.
Oder der Zauberberg. Ja. Exakt, exakt. Ja, das ist schon ein bisschen schwerere Kost. Ja, Thomas Mann verbindet man dann mit Venedig, mit seinem Buch Der Tod in Venedig. Und er hat tatsächlich oft Urlaub gemacht. Ich glaube, er war auch sogar eine Zeit lang im Exil in Italien, bevor er in die Schweiz und die USA gegangen ist. Also da gibt es eine große Verbindung zu dem Land. Du hast ja gerade schon gesagt, Mario und der Zauberer spielt auch in Italien. Und kennst du das Hotel, in dem er Urlaub gemacht hat? Bist du da? Das hast du auch noch kennengelernt, oder?
Das habe ich kennengelernt, allerdings nur von außen. Ich war selber nie Gast dort.
Ja.
Gerade Venedig, also ich liebe den Lido aus dem ganz einfachen Grund, weil er nah genug an Venedig ist, aber du bist ein bisschen aus dem Chaos raus. Deswegen urlaube ich ja auch beispielsweise so gern, wenn ich es mir leisten kann, in Cipriani. Das ist ja genau das Gleiche. Du bist auf Giudecca. Du bist irgendwie nur 10 Minuten mit dem Vaporetto oder mit dem Shuttle entfernt vom Markusplatz, aber eben trotzdem in einer ganz eigenen Welt. Und das bietet dir auch ein bisschen der Lido. Jetzt vielleicht nicht am 15. August, aber zumindest 11 Monate im Jahr hast du da irgendwie wunderbare Meerluft und tolle Strände und bist aber trotzdem in 15 Minuten etwa mit dem Vaporetto am Markusplatz. Und das finde ich natürlich unschlagbar. Dass man sozusagen das Beste aus beiden Welten bekommt. Ne? Du hast so das italienische Meer, die Adria.
Ja.
Und sozusagen auf der Rückseite hast du dann eine der schönsten Städte der Welt. Innerhalb von 15 Minuten hast du fast einen doppelten Urlaub.
Das ist exakt so. Das beschreibst du sehr schön. Das ist ein doppelter Urlaub. Und ich finde das toll, dass wir heute mal über den Lido sprechen, weil so viele Menschen das nicht wissen und Venedig mit einem Stadturlaub verbinden und dann sagen, und fährt man mal 2-3 Tage hin. Nein, du kannst in der Tat da auch 10 Tage hinfahren und dann eben sagen, du machst deinen klassischen Adria-Urlaub eben nicht in Lido di Jesolo, in Rimini, in Ravenna, in Grado, sondern du kannst ihn auch am Lido di Venezia machen. Und du hast ja ein neues Buch geschrieben über das Strandleben, über diese Besonderheit der italienischen Strandkultur. Das wird dieser Tage erscheinen. Wollen wir in dieses Buch auch schon mal so einen kleinen Ausblick wagen in dieser Folge?
Können wir sehr gern machen. Also das Buch wird heißen Mein Leben am Strand. Mhm. Es geht darum, was der Strand mit uns macht, wie der Strand lebt, was der Strand auch in der Nebensaison ist, was dort passiert, was in der Hauptsaison dort passiert, denn der Strand ist natürlich gerade in Italien eine ganz große Bühne und jeder hat so seine kleine Rolle. Und darüber wollte ich immer schon mal schreiben und das Buch erscheint jetzt am 2. April. Und ich freue mich riesig, die Vorbestellungen sind sensationell. Also ich glaube, das wird richtig abgehen und alle, die es bisher lesen durften, waren auch begeistert. Vielleicht sagen sie das nur, weil sie mit mir befreundet sind, aber ich glaube schon, dass das irgendwie was richtig Feines wird und natürlich auch etwas ist, was es so noch nicht gab.
Also da freue ich mich auch drauf. Und du hast gerade gesagt, das ist so eine Bühne. Und das wiederholt sich ja in deinen Büchern. Wir hatten ja das Buch über meine Bar in Italien. Da stellst du auch die Akteure auf der Bühne vor. Und jetzt sind wir natürlich mal gespannt auf die Akteure, die uns dann am Strand begegnen.
Ja, das könnte ja auch sein, denn es gibt wirklich erstaunliche Charaktere, wie fast überall in Italien. Ja. Aber vielleicht wichtig ist es, dass für Italiener natürlich so ein Strand viel mehr ist als nur ein Urlaubsort. Ne? Das ist dann wirklich so, das wird dann einfach zur Piazza. Ne? Was so in der Nebensaison die örtliche Piazza ist, ist dann im Hochsommer der Strand. Man hat seine Strandfamilie. Man hat rigoros den gleichen Platz. Darauf wird sehr viel Wert gelegt.
Ja.
Meine Schwiegermutter hat seit 45 Jahren die gleiche Sonnenschirmnummer.
Ja. Ja.
Ich komme übrigens gerade von einem Strandspaziergang und unsere Kabine steht schon.
Oh, was?
Nummer 65D.
Okay.
Der Strand, es geht ja jetzt halt richtig los mit den Vorbereitungen.
Ich dachte erst ab Mai. Ich habe gerade noch mal geschaut. Am Lido kannst du erst ab 14. Mai buchen.
Das ist korrekt. In Grado ist die offizielle Eröffnung am 1. Mai. Aber du musst ja erstmal 6000 Sonnenschirme in den Sand bohren. Und damit wird tatsächlich schon im März angefangen. Und
da sind
die Kabinen werden aufgestellt. Mhm. Aber so richtig, das Abonnement beginnt dann so Mitte oder Anfang Mai.
Aber die Liegen sind schon da, das heißt, du könntest dich da jetzt schon mal hinlegen.
Liegen sind noch nicht da, aber werden auch spätestens Mitte April da sein und sind dann tatsächlich zur freien Verfügung. Du kannst dich da dann hinlegen.
Ja, ne?
Erst ab Mai sind die dann zugeteilt und kostenpflichtig.
Ja, kostenpflichtig. Mhm. Und ich habe mir das nochmal angeschaut, also auch so ein bisschen, weil dieser Podcast ja auch ein Serviceangebot sein soll. Wir haben am Lido di Venezia natürlich die Besonderheit, dass wir die Banyos haben, also die, da reden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber, das sind also die privaten Strände. Du hast das gerade gesagt, es ist eine Bühne, es ist eine Piazza, ich sage auch immer so ein kleiner Mikrokosmos, wo wirklich ganz viel stattfindet und vom Restaurant über Duschen, deine Kabine, in der die Luftmatratze reinkommt und. Und es gibt die öffentlichen Strände. Und der Strand, der zum Grand Hotel des Bains gehörte, und den Strand gibt's noch, das so ehemalige Hotel wird, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren umgebaut. Also da warten auch alle drauf, dass das Bauschild mal weggeht, ne?
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Lido nochmal kommen wird, nochmal richtig groß werden wird. Generell ist ja Adria wieder schwer angesagt, nachdem es so in den 80er, 90er Jahren eher, oder sagen wir mal in den 90er Jahren, eher out war, da sind dann die Leute mit den Billigfliegern lieber nach Thailand geflogen, war dann auch tatsächlich billiger. Aber inzwischen sucht man eben doch wieder das, sagen wir mal, Vertraute, das Sichere, hat auch sicher Corona was dazu beigetragen.
Und es hat einfach auch einen unglaublichen Stil, ne?
Ja, natürlich. Also, ich kann mir vorstellen, wenn da mal der richtige Investor kommt und das vernünftig anpackt, dann wird der Lido auch wieder explodieren, so wie er in den 40er, 50er Jahren war.
Was schätzt du denn, Banjo 1900, was schätzt du denn, ist zwar deutsch ausgesprochen, was schätzt du denn, was da die Liege am Tag kostet oder der Schirm mit den beiden Liegen?
Also ich kenne die Preise von einigen Privatclubs in Mykonos, auf Mykonos, von daher schockt mich gar nichts mehr. Aber ich würde mal sagen, also wahrscheinlich ein Hunderter, oder?
Ja, in der Vorsaison. Ja. In der Hauptsaison 200 und wenn du das, diese typischen für den Lido, diese kleinen, ich sag jetzt mal, diese kleinen Villen, die kleinen Häuschen, die Dächer haben möchtest, wo du dann ja auch mit einer größeren Gruppe, also mit 8 Mann drauf kannst, dann gibt's so einen Mix aus Liege und Liegestühle, dann sind es in der Hauptsaison 600 pro Tag. Ja, also von dem her, ich würde mal sagen, das Revival ist da, das ist gelungen. Und die Besonderheit ist wirklich ja auch, dass du einen Rundum-Service hast. Und ich frage mich immer, wenn die Leute so im Urlaub nach der Sehnsucht nach der letzten einsamen Bucht sind, das war ja auf Mallorca auch mal so ein Riesending, ne? Wo findet man noch eine Bucht? was machst du denn da? Also wenn dir keiner den Prosecco bringt und du nicht mal Hände waschen kannst, ist doch schade, oder?
Ganz genau. Also diese Vorstellung von einer einsamen Badebucht, die ist wirklich nur in Deutschland oder für Deutsche was Feines. Italiener finden das ganz, ganz schlimm. Die wollen Trubel, die wollen Service, die wollen eine Bar mit einer vernünftigen Kaffeemaschine. Die wollen Gefriertruhe mit Eis, die wollen sich an der Bar auch treffen. Also für die wäre eine einsame Badebucht geradezu der Horror. Und diese Strandbilder von oben, die wir dann auch wieder im Sommer sehen werden in den großen deutschen Zeitungen und oh Gott, wie schlimm und oh Gott, wie voll. Nein, das ist genau so, wie es Italiener wollen. Die wollen genau so 3 Meter vom Nebenmann liegen, die wollen mit denen plaudern, die wollen wie auf einer Piazza, die wollen den Trubel.
Die wollen den Trubel. Ich bin doch immer fasziniert davon, so mein Eindruck ist, die Frauen stehen vorne mit den Knöcheln im Wasser, telefonieren, unterhalten sich, die Männer sitzen oben am Bagno, mehr oder weniger ganztägig, kommen ab und zu mal auf die Liege, da trifft man sich dann mal. Und das ist schon wirklich faszinierend, wie schön das ist, auch dem zuzuschauen, diesem Treiben zuzuschauen, den Gesprächen zuzuhören. Das macht, finde ich, nochmal einen ganz besonderen Reiz des Strandlebens, eines Strandtags am Lido oder auch generell an der Adria aus.
Ja,
man hat
stimmt.
Ja was zu gucken.
Ja, absolut. Und vor allem, was auch sehr lustig ist, auch ein großer Unterschied, Italiener sind nicht am Strand, um zu schwimmen. Also die Leute, die da ihre Bahnen ziehen, das sind immer die Deutschen. Also es gibt Ausnahmen, unter anderem die Lektorin des Strandbuches, eine wunderbare Frau, die viel schwimmt. Die beschwert sich immer, die sagt, nein, es gibt auch Italiener, die schwimmen, aber nein, die ich kenne, die stehen tatsächlich entweder hüfttief oder knietief im Wasser, in Grüppchen, plaudern, aber dass die jetzt schwimmen gehen, also das wäre völlig unitalienisch.
Überbewertet.
Ja, und dabei, Klammer auf, die italienischen Schwimmer sind ja weltführend, haben ja, glaube ich, bei den letzten Olympischen Spielen fast alle Goldmedaillen abgeräumt. Also es gibt schon dieses sportliche Schwimmen, aber der normale Strandtag ist nicht Schwimmen. Da geht man wirklich ins Wasser, um sich zu erfrischen, and that's it.
Das ist übrigens vielleicht auch so ein kleiner Tipp. Es gibt am Lido ein Bagno Aurora. Und das gehört zu dem Hauptstrand, also zu dem Haupt, das Bagno Blue Moon. Und wenn du vom Vaporetto kommst, gibt's ja diese große Straße, die direkt zum Strand führt und auf der die wunderbaren Cafés, Bars, Shops sind, also wo man wirklich auch schon so ein Adria-Feeling hat. Und wenn man dann sich links hält, gibt es ein Bagno, was auch nochmal ein Schwimmbad hat, also einen Pool, ein Freibad, mit dem ich dann auch meine Bahnen ziehen kann. Und da ist richtig viel los. Also es gibt wirklich viele, die liegen am Strand, am Pool. Das ist auch eine faszinierende Situation. Ja,
wahrscheinlich.
Aber sehr nett dort.
Wahrscheinlich auch Sicherheit, ne? Irgendwie, wenn du die Kinder da im Pool lässt, dann bist du wahrscheinlich ein bisschen beruhigter. Wobei Adria ist ja perfekt für kleine Kinder. Da gibt's kaum Tidenhub, da ist fast alles immer flach. Also gerade, ich weiß nicht, wie viele Österreicher oder Deutsche mir erzählen, dass ihre Kinder hier die ersten Schritte gemacht haben und auch das erste Mal so richtig. Also es gibt ja auch Schwimmunterricht im Sommer hier, was immer sehr süß ist. Wenn da die Kinder im Wasser planschen und die Eltern stehen, sind natürlich besorgt oder nicht besorgt, sondern mit den Handys gezückt, um die ersten Schwimmversuche zu filmen. Das ist immer sehr, 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 sehr rührend.
Ja, und es gibt ja auch dann die, wie heißen die eigentlich richtig? Diese, ich sage immer Salvataggios, die Männer, die auf dem Boot stehen und den Strand bewachen.
Genau, es gibt zwei. Es gibt die Bagnini. Ne?
Ja.
Der Bagnino ist sozusagen der für deine Strandliege zuständig ist. Und der Salvataggio oder die Salvataggi sind die entweder auf den Rettungstürmen sitzen oder vorne in den Booten rumdümpeln.
Ja.
Beides Traumjobs, finde ich.
Und ich glaube, jeder Italien-Urlauberin war auch mal in einen von beiden verliebt.
Natürlich, das glaube ich auch. Gibt auch weibliche Bagnini und vor allen Dingen Salvataggi, auch sehr, sehr ansehnlich. Ja. Und Bagnini und Salvataggi wollen auch nicht verwechselt werden, ne? Auch wenn sie beide meistens rot tragen oder so. Also Bagnini sind die für die Liegen und die Salvataggi sind die Rettungsschwimmer.
Ach, Baywatch genau. Lido di Venezia. Baywatch. Ja, und das mit diesem Gucken, ich meine jetzt wirklich nur noch einmal zurück zu Thomas Mann oder zweimal zurück zu Thomas Mann. Das ist ja auch Thema von Tod in Venedig, ne? Dass dieses am Strand liegen und die Menschen beobachten, das ist ja ein zentrales Thema der Story, ne?
Ja, was, also wenn wir schon bei Thomas Mann sind, Tod in Venedig habe ich vor sehr langer Zeit gelesen. Mhm. Den Zauberberg habe ich letzten Sommer am Strand gelesen. Und ja, was auch wirklich erstaunlich ist, ich habe dann auch noch mal so ein bisschen Sekundärliteratur mir reingezogen.
Ja.
Er beschreibt den Schnee wie das Meer. Also das ist wirklich, du kannst das praktisch eins zu eins übernehmen. Also das ist wirklich ganz, ganz erstaunlich, wie viele Meer, gut, er ist natürlich Norddeutscher und an der Ostsee aufgewachsen. Ja. Aber wie unglaublich viele Meeresausdrücke er sozusagen auf den Schnee transponiert. Das ist wirklich faszinierend.
Ach, das ist mir jetzt auch nicht so bewusst. Ja. Da schaue ich noch mal rein. Ja. Spannend.
Aber was dazu noch zu sagen ist, man sagt ja immer, unterm Sonnenschirm sollte man leichte Lektüre lesen. Nee, ich glaube, ich hätte nirgendwo sonst den Zauberberg geschafft, wenn ich ungestört unter einer liege. Ich glaube, der Strand eignet sich auch sehr gut zum Lesen richtig tiefer, dicker Literatur.
Zumal man ja auch in der Regel auch ein bisschen Zeit hat, ne? Und das ist ja auch, ein Tag ist ja lang und man bleibt ja in der Regel auch ein bisschen länger am Strand, ein paar Tage. Oder Wochen, die man so Urlaub hat. Ja, guter Tipp.
Und oft nee, also das Tod ist auf dem Handy nicht zu lesen.
Ja, das stimmt. Also das ist auch dann wirklich schön, nochmal das richtige Buch. Bist du eigentlich Typ E-Book oder bist du Typ gedrucktes Buch?
Nee, immer gedruckt. Also E-Book hat bei mir nie so richtig geklappt. Ich habe es manchmal versucht, so mit Sachbüchern, aber auch da, ich brauche so, gerade bei Sachbüchern blätterst du ja mal zurück oder vor oder willst was markieren. Ja, das geht irgendwie auf dem E-Book auch, aber nicht so richtig. Also ich bin da wirklich, und lustigerweise wurde ja, als die E-Books aufkamen, wurde ja das Ende des traditionellen Buchs beschrien und das ist ja nun überhaupt nicht eingetreten. Ich glaube, E-Books sind nach wie vor, die haben ihre Fans, keine Frage, aber ich glaube, der E-Book-Anteil in Deutschland ist nach wie vor so um die 3%. Da hat sich nichts geändert. Ne? Also
ja, und was haben die sich alle...
Fast alles ist noch gedruckt oder eben Hörbuch. Da bin ich natürlich wieder ein großer Fan von, wenn ich im Auto sitze oder so oder meine Spaziergänge am Strand mache, dann ein Hörbuch.
Kann ich genauso unterschreiben und ich habe auch drei verschiedene Varianten von E-Books probiert. Es gab sogar mal einen in Pink, den ich geschenkt bekommen habe und auch der hat es nicht überlebt. Ja, nee, Tod in Venedig, also das nur nochmal, das ist ja diese Geschichte, wo man ihm unterstellt, dass das eine etwas biografische Geschichte hat und er hat den jungen Mann am Strand Tazio so bewundert und da gab es wohl auch ein bisschen Beef mit seiner Frau wohl in den Ferien. Das muss wohl nicht der entspannteste Sommer gewesen sein.
Ja, sehr gut. Ja, Thomas Mann, also es war auch nicht alles Sonnenschein bei ihm, also sowieso nicht, aber am Strand auch nicht, denn er beschreibt es ja auch sehr gut in Mario und der Zauberer, dass es ihm wohl wirklich passiert. Er hat am Strand in Forte dei Marmi in der Toskana hat er Ärger bekommen mit den Italienern, weil er seine Kinder nackt hat herumlaufen lassen. Und das ist nach wie vor in Italien bis heute nicht so richtig gern gesehen. Kinder heißt hier so 6, 7, 8 Jahre.
Ja.
Also wenn die Kinder aus dem Babyalter in Italien raus sind, dann haben sie eine Badehose zu tragen. Das ist einfach so. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, wer da recht hat und wer nicht. Aber in Italien ist es nun mal so. Egal wie, ich war gerade in Rom, egal wie nackt die Engel überall sind in den Kirchen, Kinder am Strand bitte mit Badehose.
Du, und es gibt so schöne, also wenn es ja eine Sache gibt, die zu einem Italienurlaub oder einem Adria-Urlaub noch dazugehört, dann ist es das Einkaufen von diesen unglaublich schönen Badeanzügen, Bikinis, die Kids, die Hosen. Ich weiß, wir durften irgendwie so bis zum Alter von, ich weiß jetzt nicht, sag ich mal 8, 9 Jahren, dann zumindest nur mit einer Badehose rumlaufen am Strand. Aber da gibt's ja die schönsten Sachen bei euch. Das ist ja auch so ein Teil dessen, was einen italienischen Urlaub ausmacht, das Shoppen von schöner Mode.
Keine Frage. Und es hört ja auch nicht bei, also Badehose für Kinder, für Mädchen ist natürlich auch völlig okay. Also die Sechsjährigen müssen jetzt noch keinen Bikini tragen.
Ja,
ne? Aber
ja.
Badehose sollte dann mit 6 schon sein.
Ja.
Nee, was halt wirklich wunderbar ist und auch etwas, was ich mir selbst von den Italienern abgeschaut habe, ist, dass man eben nicht mit den letzten Klamotten zum Strand schlurft, sondern dass man auch da irgendwie sich ein bisschen schick macht. Die Frauen haben immer so diese schönen, weiten Strandkleider an, diese luftigen.
Ja.
Die Männer, keine Ahnung, aufgeknöpftes, hochgekrempeltes Hemd, vernünftige Schuhe und eben nicht, wie es viele Deutsche und manche Österreicher eben machen, irgendwie so das letzte T-Shirt, was ausgeleiert ist, weil es geht ja nur zum Strand. Nein, es geht nicht nur zum Strand, es geht auch auf die Piazza. Ne? Und es geht so ein bisschen um das Sehen und Gesehen werden. Das muss man jetzt nicht übertreiben, aber ich finde schon, man sollte seinen Urlaub auch ein bisschen zelebrieren und das kann man sich von den Italienern ganz gut abschauen.
Absolut. Also der Italiener geht mit Kragen an den Strand.
Ja.
Also das T-Shirt hat einen Kragen oder das ein Leinenhemd und das ist einfach wirklich schön anzuschauen. Und ich glaube auch heimlich kommt jeder nach Hause und denkt sich, Mann, die haben es echt raus. Warum gelingt uns das nicht? Ne? Das ist schon bewundernswert auch.
Ja. Das ist irgendwie ganz tief. Also es gibt verschiedene Erklärungsversuche, warum das so ist. Mhm. Ich glaube, es hat ganz banal mit dem Klima erstmal zu tun, dass sich das Leben nun mal in Italien weitgehend draußen abspielt. Und je südlicher du kommst, desto richtiger ist das. Und es ist ja auch so, dass tatsächlich Neapolitaner und Sizilianer noch mal ein bisschen besser sich anziehen.
Okay.
Ich rede hier sehr allgemein.
Ja, es gibt
natürlich auch die Trainingshosen-Italiener, die Trainingsanzugs-Italiener. Aber die maßgeschneiderten Hemden und so, das nimmt zu ab Rom südlich. Und ich bin mir sicher, das liegt daran, dass du halt 10 Monate im Jahr sozusagen wirklich auf dieser Bühne bist. Ne? Das Wort Piazza ist schon gefallen. Das ist schon wichtig, ne? dass man dann irgendwie so auch seine Bella Figura macht. Und Bella Figura heißt eben nicht durchtrainierter Body, sondern Bella Figura heißt selbstbewusstes, elegantes Auftreten. Und das geht einher mit vernünftigen Klamotten. Das muss nicht die teuerste Markenkleidung sein, aber ein gut sitzendes Hemd kriegt man auch von der Stange.
Mm-hmm. Stefan, es gibt von, die Podcast-Hörer, die können das ja nicht sehen, dass ich die ganze Zeit nicke und mir denke, ja, er hat so recht. Aber das ist in der Tat wirklich auch ein Tipp jetzt für euch Venedig-Urlauber. Macht das mal, fahrt mal, wenn ihr jetzt auch nur für 3 Tage diese Saison gebucht habt, fahrt mal einen Tag raus zum Lido. Das reicht ja, wenn man morgens in der Stadt ist. Ich sage ja immer, Venedig zwischen 10 und 17 Uhr, don't touch. Also morgens früh gerne ein bisschen da rum fotografieren und Kaffee trinken und dann raus zum Lido, an den Strand gehen, genau das erleben, sich anschauen. Und dann um 17, 18 Uhr, wenn die Busse zum Gardasee wieder weg sind, dann kann ich wieder rein nach Venedig fahren und kann mir dann auch in den schöneren Temperaturen, in angenehmeren Temperaturen die Gassen und die schönen Sachen anschauen.
Da, genau, da ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir beide, aber es ist, glaube ich, hier nochmal wichtig zu sagen, dass wirklich der beste Tipp, den man jedem Venedig-Urlauber geben kann, ist, bleibt über Nacht.
Ja.
Nehmt das wirklich mit. Ich habe zum Beispiel ganz banal, Dogenpalast muss man sich anschauen, wenn man von 10 bis 17 Uhr da ist, treten einen die Leute tot und die Schlange ist atemberaubend. Wenn du, sag mal, ich weiß jetzt nicht die genauen Öffnungszeiten, legt mich nicht fest, aber wenn du wirklich, uns ist es zweimal gelungen, wirklich ganz kurz vor sozusagen Kassenschluss
diese Randzeit
reinzugehen.
Ja.
Es gab keine Schlange, wir sind sofort reingegangen, hatten nicht den ganzen Palast für uns alleine, aber wir haben uns zumindest diese Dreiviertelstunde Schlange erspart, was ich sehr gut fand, und das ist nur eine von vielen Dingen, oder was auch mal so, du kannst auch zum Campanile, ab 17:30 steht da keiner mehr, ne? Da sind die Tagestouristen weg und da fährst du dann hoch und siehst Venedig von oben, was auch toll ist. Aber das Allertollste ist natürlich dann wirklich abends oder in der Dunkelheit so klapp, klapp, klapp durch die Gassen zu gehen. Du hast ja keinen Lärm in Venedig, es gibt ja keinen Autoverkehr. Das heißt, du hörst dann wirklich nur das Echo deiner eigenen Schritte. Bisschen unheimlich, aber in Venedig gibt's ja kaum Kriminalität. Und das ist dann wirklich so ein ganz intensives Fühlen dieser wirklich ungewöhnlichen Stadt.
Ja. Ja, und diese, du hast gerade gesagt, man hört die eigenen Schritte. Das ist ja auch immer so ein bisschen, es gibt ja ganz viele Krimis, die in Venedig spielen oder auch so eine dunkle Seite von Venedig, die in der Literatur stattfindet. Und das kann man genauso erleben. Und schön, dass du sagst, es passiert dir aber nichts. Also diese Angst davor, Mensch, man ist in so einer einsamen Gasse und hat das Gefühl, man weiß jetzt gar nicht mehr, wo ist Rialto, wo ist San Marco, wie komme ich zurück? Die Kriminalitätsrate ist sehr gering. Es ist ein schönes Gefühl der Sicherheit, auch als Frau alleine.
Ganz genau. Es ist genauso hier in Grado. Grado ist wie Venedig eine Insel. Mhm. Und ein Carabiniere hat mir mal erklärt, dass professionelle Diebesbanden als erstes nach Fluchtwegen schauen. Und Fluchtwege gibt es in Venedig wenig und gibt es auch in Grado sehr wenig, nämlich genau einen Ausgang. Und deswegen sind Venezianer von, sage ich zum Beispiel mal, von Wohnungseinbrüchen relativ verschont. Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, absolut. Wo will man, also sei denn, du hast ein eigenes Bötchen, mit dem es dann wieder weitergeht. Ne? Ja. Hast du das eigentlich? Hast du ein eigenes Bötchen in
Grado? Hier in Grado ja. In Venedig haben die wenigsten Venezianer eigene, also manche schon, aber es ist nicht so verbreitet, wie jetzt bei uns in der Stadt das eigene Auto zu haben, ne? Weil es einfach sehr, sehr teuer ist, oft auch unpraktisch ist. Es ist eher so, dass viele Venezianer ein Auto haben, das dann aber in Mestre steht, irgendwie auf einem Dauerparkplatz. Ne?
Ja.
Wenn es dann einfach mal nach Mailand geht oder so. Ne? Aber
ja.
Innerhalb von Venedigs nehmen auch die Venezianer meistens das Vaporetto, weil es schneller ist. Und mein Schwager ist Architekt, der in Venedig studiert hat. Und der hat mir erzählt, was ich eine sehr spannende Betrachtungsweise finde. Er sagt, Venedig ist eigentlich eine der modernsten Städte der Welt, denn es gibt kaum Individualverkehr, natürlich keine Autos. Fast alle nehmen die öffentlichen Verkehrsmittel. Es wird ganz viel zu Fuß gegangen, hatten wir ja gerade in der Nacht, aber auch tagsüber. Also eigentlich eine Stadt, von der sich andere Städte viel abgucken können.
Die Energie, die Mobilitätswende, die Energiewende abgucken können. Das, was Kopenhagen geschafft hat und ich kann zumindest von den deutschen Städten sagen, alle wollen Klein-Kopenhagen werden. Kopenhagen wird immer zitiert, Paris wird zitiert, aber du hast vollkommen recht, natürlich ist das auch in Venedig, ne? Auf dem Lido darf man das Auto übrigens mitnehmen. Du kannst also, wenn du jetzt Piazza Roma ankommst, kannst du mit dem Auto, da gibt es also eine extra Fähre, eine Autofähre, die zum Lido rübersetzt. Und ich finde, man braucht es nicht, weil auch da, selbst wenn man jetzt mal, was ich übrigens eine der mit der schönsten Tipps für den Lido finde, ist nochmal rüberfahren auf die nächste Insel, auf Pelestrina und dort Fisch essen gehen. Können wir vielleicht auch nochmal verlinken in den Shownotes, so das ein oder andere Restaurant dort. Aber selbst da kannst du mit dem Bus machen.
Ja.
Das ist letzten Endes eine Straße, die den Lido lang geht. Und wenn ich von der Straße, wo der Bus lang fährt, eben mal abweichen möchte, das kann man locker zu Fuß schaffen. Das ist ja sehr schmal.
Das stimmt.
Ja.
Ein bisschen langgezogenes Lido, das muss man schon sagen. Wenn du zum Beispiel, es gibt ja einen Golfplatz auf Lido.
Ja.
Auf dem Lido, können wir auch mal drüber reden. Und ich habe ihn schon zweimal besucht, aber immer ohne Golfschläger. Weil ich in Venedig eben war und da hatte ich dann natürlich meine Golfschläger nicht dabei.
Ja.
Aber ja, auch ein ganz faszinierender Platz mit einer ganz faszinierenden Geschichte.
So, Stefan, also die Bühne bekommst du jetzt, denn das wissen vielleicht auch mittlerweile unsere Hörer, dass du nicht nur ein Autor bist und ein Italienliebhaber, sondern dass du auch eine große Golfpassion hast und auch darüber schreibst, ne?
Ja, ja. Das stimmt. Und ich konnte es mir auch nicht so richtig erklären. Also ich könnte jetzt lange über Golf reden, aber ich glaube, es ist einfach das. Schau mal, mein ganzer Berufsalltag besteht aus Wörtern, ja, die ich entweder schreibe oder erzähle oder vor mir selbst her sage oder und ich habe mich mit Schriftstellern befasst und ganz viele von denen haben stille Hobbys. Angeln, Jagen, Hemingway, um einen ganz großen Vergleich zu nennen.
Ja.
Golfen, ganz viele amerikanische Schriftsteller sind Golfer, weil du dann wirklich so ein bisschen auch die Ruhe hast. Und ich glaube, Schriftsteller können privat keine Plaudertaschen sein. Das ist, wir müssen unsere Wörter einteilen.
Also wenn ich jetzt mal von der Tautologie absehe, dass Amerikaner Golf spielen, das ist nicht nur amerikanische Schriftsteller, sondern da ist es ja in der Tat verbreitet.
In den USA in der ganzen angelsächsischen Welt ist es fast Volkssport, das muss man sagen. Ja. Also da hat es kaum dieses Elitäre. Es gibt natürlich elitäre Clubs in den USA und meistens spielt auch der Bösewicht in irgendeinem Krimi, der spielt dann meistens auch Golf auf dem Büroteppich. Das ist immer ein gutes Diskussionsmerkmal. Das ist dann immer der Mörder oder der Böse. Aber tatsächlich ist in der angelsächsischen Welt, also in Australien zum Beispiel, steht in jeder abgewrackten Garage steht ein Golfbag. Ne? Das ist für die völlig, völlig klar. Genauso völlig wie da
normal,
auch ein Surfboard steht.
Aber du hast eine Sehnsucht nach dieser Ruhe.
Ja, ich habe Sehnsucht nach dieser Ruhe. Und und auf dem Lido Golfplatz hast du natürlich sozusagen die doppelte Ruhe, weil es ist erstmal sowieso ein Golfplatz, übrigens auch in einem zauberhaften ehemaligen Waldstück gelegen. Also zumindest gibt es da ganz viele sehr, sehr alte Bäume.
Ja.
Und du hast natürlich auch die Abgeschiedenheit des Lido generell, zumindest außerhalb der Saison. Man hat mal versucht, ein großes Profiturnier auf dem Lido zu veranstalten und da sind dann irgendwie 30 Zuschauer gekommen. Also wirklich, da hast du richtig die Ruhe. Ich habe da, wie gesagt, noch nie gespielt. Ich bin den Platz nur mal abgegangen, was auch sehr schön war. Er wurde tatsächlich von Henry Ford gegründet.
Von dem Henry Ford?
Von dem Henry Ford, der nämlich auch immer in den 20er Jahren in Venedig Urlaub gemacht hat und sich bitterlich drüber beklagt hat. Er war halt Amerikaner und eben begeisterter Golfer. Warum gibt es hier keinen Golfplatz? Er hätte immer 300 Kilometer nach Mailand fahren müssen zum Golfen.
Ja.
Also hat er, wenn man der reichste Mann der Welt ist, kann man es ja machen, hat er einfach mal 70 Hektar auf dem Lido gekauft und hat da der Golfplatz eröffnete 1929, also ist auch einer der ältesten, einer der ältesten in Italien und hat die sehr zweifelhafte Ehre, dass dort sich mal Adolf Hitler und Benito Mussolini zu Gesprächen getroffen haben. Ich glaube, es ist der einzige Golfplatz, den beide je betreten haben. Als, ich glaube, Hitler war 1934 auf Staatsbesuch in Venedig.
Also Stefan, du kannst Storytelling. Also die Geschichte von Henry Ford war jetzt ja schon klasse, aber es geht noch mit der zweiten weiter.
Ja, das ist der einzige Golfplatz, den Hitler und Mussolini, ja.
Ach, krass.
Hätten sie mal Golf gespielt. Ja,
aber hätten sie mal Golf gespielt.
Ja, ja.
Hätten sich da mal die Bällchen um die Ohren geschlagen.
Ja, vielleicht wären sie dann auf bessere Ideen gekommen.
Aber weißt du, ob die Golfspieler waren?
Also, nein, beide haben definitiv kein Golf gespielt. Also,
okay.
Also Mussolini hat sich ja immer so als Sportler gezeigt, aber eher so als Golf war ja in Italien genauso unbekannt in den 20er
Jahren. Ja, gut, das stimmt.
In Deutschland, ne?
Ja.
In Deutschland gab es auch schon so 5-6 Plätze, aber das war ein absolut schräges Hobby. Also Mussolini hat sich ja immer als Fechter, als Schwimmer, also wirklich auch in Pose geworfen und vor allen Dingen als Pilot, obwohl er, wie man weiß, ein sehr, sehr schlechter Pilot war.
Ja.
Also Golf haben sie da nicht gespielt. Sie wollten einfach sozusagen auch ihre Ruhe haben, so wie ich.
Ich hätte jetzt auch Hitler nicht mit Demut in Verbindung gebracht. Ich glaube, zum Golfspielen brauchst du
ein
bisschen Demut, oder?
Das ist richtig.
Okay, ja, aber du hast übrigens für unsere Hörer auch da nochmal einen Tipp. Es gibt ein wunderbares Venedig-Buch, erschienen im Merian Verlag. Und das ist übrigens eines der Venedig-Reiseführer, mit denen man sich, wie ich finde, auf einem Vaporetto blicken lassen kann. Das ist ein wunderschönes Buch, schwarz-weiß, tolles Cover. Und es sieht nicht so schlimm aus, als wenn du da irgendwo sitzt, ganz cool auf Italienisch dein Aperitivo bestellst und dann den Marco Polo-Führer rausholst.
Den knallroten, sagst du?
Den knallrot, blau, gelb, so du bam, es ist sofort klar, du bist Tourist. Also bei dem Merian-Buch, das du ja mitgeschrieben hast, glaube ich, ne? Das ist zumindest optisch so, dass man sagt, das kann man dann auch mit auf den Tisch an der Bar oder am Strand hinlegen. Ja, und da geht's auch um, da hast du diesen Golfplatz auch beschrieben. Stefan, ja, es gibt noch eine berühmte Bühne, die mit dem Lido verbunden ist, nämlich die Filmfestspiele von Venedig, der Palazzo del Cinema, der ist auf dem Lido. Finde ich übrigens auch sehr schön, sich das mal anzuschauen. Also wenn ihr schon rüberfahrt, geht einmal an dem, also die Straße zum Strand geradeaus, dann haltet ihr euch rechts, dann ist eben das Gelände vom ehemaligen Grand Hotel de Bains und dann ein Stückchen weiter kommt dann der Palazzo del Cinema, es kommt das Hotel Excelsior. Also das ist schon auch ein bisschen besonders, sich diese Architektur anzuschauen. Bist du ein Fan von den Filmfestspielen?
Ich bin ein Filmfan, bin aber jemand, der solche Riesenevents eigentlich ganz gern vermeidet. Was ich mir nicht entgehen lasse seit 4 Jahren, ist die Eröffnungsparty der Filmfestspiele. Da kriege ich immer eine Einladung und das ist natürlich total genial. Die wird veranstaltet von dem Hollywood-Fachblatt Variety, findet, zumindest seitdem ich dabei bin, jedes Mal auf der Dachterrasse des Hotels Danieli statt, direkt am Bacino di San Marco. Man blickt also auf den Lido.
Stefan, und da hast du eine Einladung zu?
Ja, verdammt, ich weiß auch nicht.
Und ist das eine Party, wo dann auch, George Clooney und seine Frau da sind?
Ja, also ich bin das letzte Mal hochgefahren mit Willem Dafoe, mit dem Fahrstuhl. Das sind natürlich schon Erlebnisse. Ich versuche ja immer möglichst wenig starstruck zu sein.
Ja.
Aber bin dann schon ein kleines Kind und habe mich mit dem südkoreanischen Regisseur von Parasite, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, habe ich ihn um ein Foto gebeten, ganz peinlich, und er war total nett. Er hat gesagt, what are you doing? Und ich habe gesagt, oh, I'm a writer too. Und er so, oh, welcome in the same hell. Was ich sehr lustig fand. Und er hat dann, also ich hatte nur einen offenen Mund und er hat irgendwie die Konversation geführt. Das war sehr lustig. Welcome in the same hell ist irgendwie ein guter Satz.
Und ich bin jetzt gerade ganz baff, dass du sagst, du hast ihm um ein Foto gebeten. Ich glaube, in der letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, es müsste die vorletzte Folge dieses Podcasts sein, da haben wir noch das Geheimnis deiner Töchter verraten, wie man ein Selfie-Foto aufnimmt, ohne dass der Star mitbekommt, dass es ein Selfie ist. Erinnerst du dich?
George Clooney, richtig. Ja, man, genau. Aber er hat es gesehen leider, ja. Also beziehungsweise er guckt in die Kamera. Also es war etwas peinlich.
Wie unglücklich.
Ja. Aber George Clooney ist halt auch jemand, der sitzt dann 10 Meter, also nein, er saß 5 Meter neben mir. Ne?
Ja.
Und dann denkst du schon, ey, das ist jetzt auch so eine once in a lifetime. Gehst du jetzt hin und dann machst du es natürlich nicht. Und dann kommt aber irgendeine doofe Tussi an und sagt, oh, can we have a photo? Oh, of course, yeah. Und dann denkst du, ach, schade, hättest du vielleicht doch mal fragen sollen. Nein. Aber es ist wirklich so, auch wenn man cool spielt, so, es gibt so ein paar Heroen, da hätte man dann wahrscheinlich schon gern mal das gemeinsame Foto gemacht, aber nein, da kann man dann einfach nicht fragen. Also zumindest, das war jetzt nicht auf der Eröffnungsparty, da kann man natürlich fragen, da ist ja alles ungezwungen und so. Mhm. Das war irgendwie in der Privacy des Hotel Cipriani.
Das finde ich ist was anderes, exakt.
Das ist was anderes, genau. Also wer auf eine Party geht und vor allen Dingen auf eine Einladungsparty, wo man ja dann irgendwie, zumindest glauben die ja auch, ich hätte irgendwie was zu sagen in der Filmwelt, da kann man dann schon mal sich höflich nähern. Mhm. Aber natürlich nicht in der Privatheit eines Hotels. Das ist nicht okay, finde ich.
Das ist nicht okay. Und ich würde auch im Zweifelsfall, also diese Frage, mache ich das oder mache ich das nicht? Da würde ich, also wie wichtig ist das, dass du vor George Clooney cool bist? Also das hätte ich, da hätte ich auch gesagt, ich frage ihn. Also was der jetzt von mir denkt, das hat der eine Minute später wieder vergessen.
Und wahrscheinlich der hat schon, also ich meine, hier in Grado kennen mich ja auch viele und viele Österreicher fragen mich um gemeinsames Foto und so. Aber das ist natürlich 100-mal, 1000-mal weniger als ein George Clooney. Da würden ja ganze Straßenzüge in Ohnmacht fallen.
Also ich möchte auch nochmal sagen, du hast hier in diesem Podcast deine, und das hast du auch schon mal, glaube ich, auf Social Media gemacht, du hast dein Banjo und deine Schirmnummer verraten.
Ja, natürlich. Ich habe ja auch, ich bin ja auch ganz sportlich und sage, jeder, der mir schreibt, eine Mail schreibt, kriegt am selben Tag eine Antwort. Das habe ich bisher auch seit 3 Jahren durchgezogen. Das wird auch weiter so sein. Also es sei denn, keine Ahnung, ich verkaufe plötzlich wie J.K. Rowling. Das wird aber erstmal nicht der Fall sein. Und von daher, also ich gebe mich da schon, also alle wissen auch, in welcher Bar ich morgens bin. Das ist ja auch wunderbar so. Denn ich habe das ja sehr bewusst so gemacht. Denn ich bin halt hier in Italien schon weit weg von meinen Lesern. Ne? Also ich bin jetzt mal nicht so schnell mal hier, guck mal, jetzt lese ich da, jetzt lese ich hier. Ich gehe zwar auf Lesereise, aber es ist schon so, man ist halt schon weit weg. Und deswegen habe ich ja diesen Blog, Post aus Italien. Deswegen müssen wir auch gleich noch reden. Wird es ja auch einen Podcast bald von mir geben. Mhm. Und deswegen ich liebe es ja auch, wenn Leserinnen und Leser mir schreiben und sagen, oh, ich hat mich sehr gefreut, dieses Buch gelesen zu haben und ich habe hier und da eine Idee. Oder viele fragen mich auch, was kann ich tun, wenn ich ein Buch veröffentlichen will, dann versuche ich auch zu helfen.
Wow, manchmal super.
Manchmal geht es natürlich, wenn dann Leute fragen, ach, weißt du, ob das Hotel schon auf hat, dann sage ich, müsste ich auch googeln. Und ich hoffe, das verstehen sie dann, dass ich damit sagen will, also ich kann euch nicht den Urlaub planen.
Ja.
Aber natürlich, wenn mich jemand fragt, Mensch, hast du nicht irgendwie eine coole Pizzeria oder so, dann versuche ich zu helfen. Wobei, auch da muss ich sagen, wenn du die Leute überhaupt nicht kennst, ne, es ist gar nicht so leicht, vernünftige Restauranttipps zu geben. Du hast keine Ahnung, was deren Budget ist. Legen die Wert auf Wein? Welche wollen die ein bisschen experimentierfreudiger sein? Also es ist wirklich nicht so einfach. Und das sage ich auch immer dazu.
Und ich kann dir eins sagen, das ist ja umgekehrt genau das Gleiche. Also wenn ich schon mal Tipps bekomme, du musst in Venedig unbedingt dort und da hingehen und ich bin dann denke ich mir, what? Das meint ihr jetzt wirklich ernst, Leute? Das ist ja auch mitunter faszinierend, wie unterschiedlich von Menschen, wo du sagst, auf die kann ich mich, also wenn die den Tipp geben, kann ich mich 100%ig drauf verlassen.
Ja.
Das habe ich auch schon mit Urlauben gemacht, würde ich nie mehr machen. Okay. Also wenn mir, weißt du, eine Bar ist ja mal, komm, ne, gehst du weiter. Mhm. Aber ich bin schon in Hotels gefahren, weil es mir von Menschen empfohlen wurde, wo ich dachte, die ticken so wie ich, die legen auf die gleichen Sachen Wert. Mhm. Ja.
Also ich glaube, bei Venedig kommt nochmal eine ganz entscheidende Schwierigkeit dazu. Immer wenn irgendwo steht, Insider-Tipps Venedig, würde ich sehr hellhörig werden, denn es gibt, also du kannst auch in der abgeschiedensten Bar irgendwo hinten drin in Castello, wenn du da zu einer falschen Tageszeit kommst oder einfach nur Pech hast, dann ist die randvoll mit Amerikanern oder Deutschen. Das ist einfach so. Es gibt, also ich weiß, dass viele Autoren sagen, Venedig wirklich für Insider und so, aber ich bin da immer sehr, 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 sehr skeptisch, weil Venedig wirklich so überlaufen ist bei aller Schönheit und wir lieben diese Stadt sehr, wir beide und auch viele andere lieben diese Stadt. Mhm. Aber den Tourismus musst du ein bisschen einpreisen. Es geht nicht anders und du selbst bist ja auch Tourist. Also egal, wie insiderisch ich bin, meine Familie stammt aus dem Veneto. Wie gesagt, mein Schwager hat dort studiert, meine Frau hat dort studiert. Wir haben viele Freunde dort, aber auch ich bin natürlich Tourist, ne? Und muss mich da gar nicht erheben über irgendwelche Tagestouristen oder Touristen, die dann eben doch mal 1-2 Nächte bleiben. Wir versuchen uns natürlich immer anzupassen und uns irgendwie entsprechend zu benehmen, aber wir sind eben wie heißt es so schön, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Und das
du bist der Stau, ja. Ich weiß, was du meinst. Das wird über Venedig ganz häufig gesagt. Ich erlebe es ein kleines bisschen anders, so man denn auf die Inseln fährt. Also die Insel der Lagune.
Ganz genau.
Selbst Murano. Also in Murano gibt es drei Straßen, wo alle lang gehen. Mhm. Und es gibt aber 100 Meter weiter, gehst du einmal um die Ecke und dann kannst du auch in der Hochsaison an einem wunderbaren Café sitzen und du hörst nur Italienisch und trinkst dort für 2 Euro deinen Cappuccino und für 4 Euro den Aperol Spritz und hast einfach eine wunderbare Zeit. Und auch auf dem Lido ist das so.
Und ganz genau. Also hatte ich ja zum Anfang auch gesagt, Cipriani auf Giudecca oder Lido, eben das ist, du bist halt aus dem Trubel draußen, ne?
Genau.
Und kannst dich dann aber wieder reinstürzen, gern dann zum Beispiel abends oder früh morgens. Aber wie gesagt, wenn mir jemand halt in Cannareggio oder rund um San Marco Geheimtipps verkauft, dann
absolut, da bin ich bei dir. Das geht nicht, genau.
Ja, und unsere venezianischen Freunde, die sagen halt auch, also bis vor 6-7 Jahren gab es schon auch noch eine Nebensaison in Venedig. Das hat sich inzwischen erledigt. Ne? Im November ist es voll, im Januar ist es voll. Also früher sagte man ja, reist doch einfach so ein bisschen außerhalb der Zeiten.
Genau.
Aber das ist halt auch, es ist schon besser im November als im Ostern, ja. Aber auch im November ist es inzwischen sehr, sehr voll. Das muss man einfach sagen.
Mhm. Ich kann übrigens auch für die Lido-Fans, die uns jetzt hier zuhören, auch den Winter an der Adria auch mal sehr empfehlen. Früher war da ja alles zu, also ich weiß gar nicht, wie das in Grado ist, aber wir haben ja darüber gesprochen, dass die Strände zu sind. Die Welt hat da mal einen ganz tollen Artikel zu geschrieben, der Strand von Rimini sieht im Winter aus wie in einem Federico Fellini-Film. Der hat ja da immer sehr gerne Urlaub gemacht. Und das finde ich auch vom Lido schön. Der stammt aus Rimini.
Stammt aus Rimini und da noch gleich ein Tipp. Es gibt seit 2 Jahren ein zauberhaftes Fellini-Museum in Rimini.
Ach, guck an. Guck an. Ich habe nämlich gedacht, dass was das Grand Hotel von Rimini für Fellini wäre, Thomas Manns Grand Hotel de Bonn. Der stammt aus Rimini. Das habe ich schon wieder was gelernt. Also hier, Kinders, ihr habt hier einen Bildungspodcast. Also das muss auch mal erwähnt werden. Super. Genau, aber was ich sagen wollte ist, du hast im Winter auf dem Lido wirklich schöne Möglichkeiten, entspannte Auszeiten zu haben. Du hast auch sehr viele, auch in den Nebenstraßen, sehr viele Hotels, wie es die aus dieser Glanzzeit gibt. Also nicht nur dieses Hotel de Bonn oder so die teuren Hotels auf der Hauptstraße und am Strand, sondern es gibt wirklich schöne Häuser, in denen man günstig Urlaub machen kann, die trotzdem dieses Flair haben mit den Bars, an denen man abends sitzt und vor dem Essen was trinkt. Also was so zu einem schönen klassischen Hotelurlaub auch dazu gehört. Das finde ich auch immer sehr nett.
Also ich bin auch ein großer Fan von Winter an der Adria. Das ist tatsächlich auch mein nächstes Buchprojekt. Im Oktober erscheint das.
Ja.
Da habe ich noch nicht allzu viel drüber reden, aber ich sage es mal so grob. Es geht halt darum, was passiert mit einer Insel wie Grado, wenn die Touristen weg sind. Und wie sind dann die Gespräche in Pinos Bar? Worum dreht es sich? Welche Projekte stehen an? Wer nimmt sich was vor für die neue Saison? Das ist halt eben auch eine ganz besondere Zeit. Und Winter an der Adria kann schon sehr, sehr schön sein. Also wenn man ein bisschen Glück mit dem Wetter hat, das muss man haben. Gerade hier in Grado, wenn die Bora weht, dann wird es zapfig. Aber wir hatten zum Beispiel in diesem Jahr einen Dezember, 12 Grad, 14 Grad, Sonne, kein Wind, spiegelglattes Meer, wirklich Spiegel. Da waren wirklich auch noch viele Österreicher hier und die haben das sehr, sehr genossen.
Freue ich mich drauf. Spätestens dann müssen wir wieder sprechen in dem Venedig-Podcast, wenn du darüber redest. Es ist auch noch, fällt mir gerade ein sehr schöner Tipp für Silvester. Also wenn ihr Silvester, nehmen wir im März auf, aber Silvester in Venedig zu feiern, ist wunderschön. Und du hast übrigens sowohl vom Lido als auch von mir und von dir so geliebten Giudecca den Blick auf das Feuerwerk, weil das ein zentrales von San Marco hochgeht. Mhm. Und dann am Neujahrstag zum Lido rauszufahren, sich ans Bagno zu setzen, ein Aperitif zu trinken und aufs Meer rauszuschauen. Also besser kann das ja doch nicht starten, oder?
Sehr gute Idee. Sollten alle einmal im Leben gemacht haben.
Ja. Stefan, wir kommen so langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich möchte mit dir aber noch über das Buch Mein Leben am Strand sprechen. Du hast dich ja für das Leben am Meer der Liebe wegen entschieden. Würdest du das allen empfehlen, die auch nicht verliebt sind in eine Italienerin? Macht das Spaß? Ist das Leben am Strand ganzjährig empfehlenswert?
Absolut. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Es tut der Seele in ganz vielerlei Hinsicht gut. Wie gesagt, ich war gerade am Strand, habe gerade einen kleinen Spaziergang gemacht. Wir haben heute wirklich schönes Wetter. Mhm. Es ist aber, also es gibt ja wirklich wissenschaftliche Untersuchungen, wie und warum einem das Meer gut tut, der Strand gut tut. Ich glaube, es hat ganz viel mit der Weite zu tun. Es hat natürlich auch was mit der Luft zu tun. Es hat mit der Lebensqualität zu tun. Ich glaube, Leben am Meer gibt ja schon noch mal irgendwie was Besonderes. Hier in Grado, ich kann natürlich nur von Grado sprechen, gibt es eine Fischereiflotte, die jeden Tag rausfährt. Wir haben hier besten Fisch und Meeresfrüchte. Über die mediterrane Diät muss ich jetzt nicht lange reden. Mhm. Es ist wirklich ein Genuss für viele Sinne. Und ich könnte mir ein Leben ohne Meerblick ja eigentlich nicht mehr vorstellen.
Ja, kann ich alles nachvollziehen. Und wenn du jetzt an so einen Strandtag im Sommer denkst, also wenn unsere Hörer jetzt sich aufmachen zum Lido und sagen, okay, ich verbinde die Entdeckung der wunderschönen Stadt Venedig mit einem Strandurlaub, was wären so deine drei Tipps, vielleicht auch aus dem Buch, für den perfekten Strandtag?
Also, wir hatten schon drüber gesprochen. Erstens, macht euch schick, obwohl es angeblich nur an den Strand geht, aber es ist viel mehr. Nehmt es wirklich wahr, so als genießt den Auftritt. Seid so ein bisschen, freut euch dran, dass ihr den Auftritt habt. Flaniert, geht zum Strand in guter Kleidung und habt vernünftige Badesachen oder kauft sie euch zumindest. Dann ein Tipp, den ich von meinem Schwiegervater habe, ein ganz konkreter Tipp, ein sehr italienischer Tipp. Wenn ihr mehrere Tage oder Wochen an eurem Strandbad seid, dann gibt dem Bagnino gleich zu Anfang Trinkgeld.
Ach, sehr gut.
Das ist wirklich.
Das habe ich auch von meinem Opa, wenn du sagst, ja, von deinem Schwiegervater. Das hat er auch immer gesagt. Ja, am Anfang.
Die wussten noch zu leben. Die haben verstanden, wie das Spiel läuft. Denn wenn du am Anfang Trinkgeld gibst, dann bist du halt von Anfang an der Liebling.
Du hast was davon.
Ja, du hast wirklich was davon. Von Trinkgeld am Ende hast du nichts davon, nur der Bagnino.
Und warum? Hat er auch immer gesagt, fällt mir gerade ein, Entschuldigung. Wir haben ja immer in Cervia Milano Marittima Urlaub gemacht. Und da hat er immer gesagt, dem Zimmermädchen das Geld auch schon am ersten Tag da lassen.
Ja, ja. Im Hotel genau das Gleiche. Mein Schwiegervater war 5 Tage jetzt irgendwie in Apulien. Hat der Maitre gleich am ersten Tag irgendwie was bekommen und dann haben wir zum Frühstück irgendwie den besten Platz bekommen und am Abend. Ja, also es ist wirklich ein Tipp, der funktioniert. Ist ja auch nichts Böswilliges. Trinkgeld würde man ja wahrscheinlich sowieso geben, dann gibt es halt gleich am Anfang.
Naja, ich glaube, du sagst, jetzt würde man wahrscheinlich sowieso geben. Ist auch etwas, wo gerade auch Deutsche bei den Banjos für bekannt sind, dass sie das, sich denken, ich habe doch jetzt schon so viel bezahlt, da brauche ich doch kein Trinkgeld geben. Ne?
Aber es ist wirklich ein Tipp, also egal, wir können von deinem Opa und meinem Schwiegervater lernen, was das angeht. Ich habe das oft genug mitbekommen und habe es jetzt auch selbst in mein Leben implementiert. Wenn ich irgendwo länger bin, gibt es Trinkgeld zu Beginn. Dritter Tipp, genießt den Abend am Strand. Also ich erlebe oft, dass oft ist es natürlich familiär bedingt, aber man muss nicht um 17.30 Uhr den Strand verlassen. Im Gegenteil, 19, 20 Uhr sind oft die schönsten Zeiten.
Ja.
Das gilt auch für Kinder, denn die ersten beiden Tage wollen sie wahrscheinlich um 18 Uhr noch ihre Pizza essen, aber das wird sich relativ schnell erledigt haben. Kinder stellen sich auch schnell um und sind sowieso ja gern am Strand. Und das italienische Abendessen geht ja ohnehin viel später los. Also nicht 17 Uhr wieder zurück ins Hotel, lieber, je nachdem, gern mal zur Mittagszeit eine kleine Siesta machen. Dann hält man halt abends auch länger durch und nimmt halt diese wahnsinnig schönen Abendstunden mit am Strand.
Ja. Und genau dafür braucht man auch wieder das Hemd, weil das finde ich ist auch so ein Unterschied, wenn du, also die Italiener machen ja gerne dann auch, weiß ich nicht, du hast Mittagessen und dann bist du vielleicht bis 3 oder auch manche kommen erst um 4 wieder an den Strand, wo der Deutsche dann schon wieder um 1 Uhr da liegt und nach dem Motto jede Sonnenminute in der Mittagszeit mitnutzen.
Ja.
Italiener kommen um 3, 4 Uhr wieder und dann geht's aber auch, dann geht man halt hoch zum Bagno, deswegen meine ich auch, das ist so ein toller Mikrokosmos. Du hast da wirklich das ist nicht nur eine Strandbar, sondern die kochen, die meisten haben eine tolle Küche. Du kriegst leckeres Essen, leckere Getränke. Und dieses, das dann zur Piazza machen, bedeutet, ich gehe da nicht und setze mich mit der Badehose hin, sondern ich habe zumindest dann auch da wieder die Frauen diese Strandkleider und die Männer auch das Hemd drüber, ne?
Ja, ja.
Und das ist eine andere Luft, auch ein anderes Licht. Ich finde, das Licht ist auch abends so besonders schön.
Ja, absolut. Mhm. Und wir haben hier in Grado einen Beachclub, der bietet so eine Padelada an. Das ist eine riesige, du kriegst eine riesige Pfanne mit Nudeln und Meeresfrüchten und kannst es dann wirklich mit den Füßen im Sand essen. Das ist schon, also das ist wirklich, cool. Das ist selbst für mich nochmal Urlaub im Urlaub, wenn wir das
machen. Aber das glaube ich dir. Ja. Das glaube ich dir. Also ich freue mich. Ich sage dir erstmal danke für die Folge.
Danke.
Wir sprechen jetzt gleich, es gibt noch einen kleinen Nachklapp, wo wir noch was Neues von dir verraten. Mhm. Und aber jetzt für alle, die eben Lust bekommen haben auf diesen Lido-Urlaub und auf die Kombination, wir werden euch, wie gesagt, in den Shownotes einiges verlinken. Überlegt euch mal, ob ihr das macht in der Kombination, und wenn es nicht der Lido ist, gibt es auch flankierend die Orte Punta Sabbione und Lido di Jesolo, die eine Anbindung mit Booten haben nach Venedig. Also auch das kann man kombinieren. Stefan, ich habe in einem der letzten Podcasts gesagt, dass ich vorhabe, 4-mal im Jahr den Podcast zu veröffentlichen. Ich habe es letztes Jahr leider nur 3-mal geschafft. Ich bin auch von einem lieben Fan-Hörer des Podcasts darauf angesprochen worden, dass das wirklich schade ist. Ich muss das kurz erklären. Wir haben ja vor einiger Zeit eine Podcast-Firma gegründet. Dieser Podcast hier ist mein privates Projekt. Das ist mein Hobby. Das mache ich, weil ich Venedig liebe und nicht aus beruflichen Gründen. Aber ihr könnt euch das vorstellen, so eine Neugründung und ein Unternehmen aufzubauen, das ist eine sehr, sehr zeitintensive Geschichte. Und dann ist es eben auch manchmal so, dass die privaten Hobbyprojekte ein bisschen hinten dran stehen müssen. Ich habe es fest vor, dieses Jahr mindestens wieder 4 Folgen zu machen. Ich sage es aber jetzt schon mal, falls es nicht klappt, seid mir bitte nicht böse. Es liegt übrigens auch unter anderem daran, dass es demnächst einen ganz tollen Podcast aus Italien gibt, den wir produzieren dürfen. Stefan, da erzählst du uns jetzt ein bisschen was zu.
Ja, ich freue mich riesig. Das geht am 5. April los. Der Podcast wird heißen Radio Adria. Und es ist mein Podcast. Auch wenn du mich bei den ersten beiden Folgen noch ein bisschen an die Hand nimmst. Es geht also darum, was hier in Italien passiert, was insbesondere an der Adria passiert. Einblicke ins touristische Leben und in das Leben der Fischer und in Pinos Bar. Es wird also eine richtig muntere Reise werden. Ich freue mich riesig und bin sehr, sehr gespannt und hoffe, dass ihr alle dabei seid.
Stefan, und da wünschen wir dir ganz viel Glück zu. Dieser Podcast von dir wird kurz nach unserem Podcast hier erscheinen. Wir werden den auch schon verlinken. Und damit habt ihr Italien-Fans und Italien-Liebhaber demnächst mal mindestens 2 Podcasts. Und ich darf euch verraten, Stefans Podcast wird häufiger erscheinen als der Venedig-Podcast. Was hast du vor? Wie oft kommst du raus?
Also ich bin ja wegen meines Blogs postausitalien.com wirklich gut in der Übung, was Geschichten aus Grado und Italien angeht. Wir beginnen erstmal ganz entspannt, denn es muss ja auch mir Spaß machen und ich muss mich mit der Technik so ein bisschen anfreunden. Und es geht also erstmal die ersten 4 Monate, es ist einmal im Monat, April, Mai, Juni, Juli. Mal mit Gast, mal ohne. Ich kann mir aber wirklich gut vorstellen, wenn der Podcast ankommt, dass wir auf 2-wöchentlich umsteigen und warum nicht mittelfristig jede Woche. Muss ja nicht immer ein einstündiges Brett werden, kann ja auch mal ein 20-minütiger Espresso sein. Also ich bin da für alles zu haben und die Geschichten gehen mir hier nicht aus. Es gibt immer viele Neuigkeiten, wie es in einem Urlaubsort ja auch nicht anders sein kann. Und deswegen denke ich mal, dass ihr relativ oft von mir hören werdet.
Das ist großartig. Also Shoutout für mein Leben am Strand und Shoutout für Radio Adria. Also demnächst findet ihr Stefan nicht nur bei Amazon als Buch, sondern auch der Podcast wird über Amazon ausgespielt, aber natürlich auch auf allen Plattformen, Spotify, Apple. Und so könnt ihr dann am Strand liegen mit euren Kopfhörern und Stefan zuhören. Großartig. Stefan, ich habe für den nächsten Podcast vor, und das wird klappen, das habe ich mir lange gewünscht, ich möchte gerne mal einen Menschen interviewen, der das erste Mal in Venedig ist. Und den habe ich jetzt gefunden. Und
wie cool.
Wirklich durch einen verrückten Zufall, auch wieder aus unserem Podcast-Universum, hat er mir erzählt, ja Mensch, Venedig, und wenn du doch Venedig machst, er würde demnächst das erste Mal nach Venedig fahren mit seiner Familie. und mit den Schwiegereltern. Und ich werde ihn danach einladen und mal hören, wie das ist, wenn man es wirklich das erste Mal im Jahr 2025 erlebt und keinen Vergleich hat. Wie war Venedig früher?
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tolle Idee.
Und jetzt rat mal, wo er Urlaub macht. Ich habe ihn natürlich gefragt, wo er übernachtet.
Cipriani.
Also eine grobe Richtung reicht. Ja, Cipriani nicht, aber also das andere Ende von der Giudecca, doch? Also,
Molino Stucchi.
Exakt, exakt. Ah. Also
auch eine tolle Palanca.
Ja, und der Palanca, mein Geheimtipp, die Bar Palanca, ja, die ist schon bei ihm. Also da muss er natürlich dann auch mal von berichten. Das ist das, was ihr in der nächsten Folge hier erwarten könnt. Und schreibt mir gerne, also auch wenn ihr Fragen oder Wünsche zu Venedig habt oder vielleicht auch mal mit einer guten Story selber in den Podcast reinkommen wollt. Ich nehme an, Stefan wird die nächsten Monate zu tun haben. Stefan, dich aber auch dann gerne wieder, wenn wir über den Winter am Meer sprechen.
Sehr gern. Ich bin gern zu Gast.
Dank dir, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast Venedig hören und lieben. Wenn du mehr über Venedig hören möchtest, drücke die Glocke und abonniere den Podcast.